Da haben wir uns wohl verkalkuliert, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ich dachte, es wird eine kleine Runde. Okay, hier hätten wir noch zwei Sesseln, ich brauche sie nicht, also wer sich einen nehmen mag, so noch etwas improvisieren vielleicht. Da wäre noch einer, einen habe ich noch. Wenn den wer möchte und ansonsten kann ich noch anbieten. Interaktiv. So. Dann danke für dieses zahlreiche Erscheinen. Wir hätten nicht damit gerechnet, wie gesagt, darum haben wir den kleinen Saal gewählt, weil ich schon befürchtet habe, dass es zu wenig technisch ist. Aber offenbar scheint es wohl ein Problem zu sein und es sind auch ganz viele Fragen da weggekommen. Eine sehe ich da noch liegen und da möchte ich gleich in diese Richtung schalten, nämlich ob sich jemand getraut hat, diese beiden aufzuheben. Weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass alle Leute wissen, was Scrum ist und grundsätzlich eine Idee haben, was agil bedeuten könnte. Es wäre jetzt keine Schande, wenn man trotzdem noch aufzeigt, und zwar wäre meine Frage Nummer eins mal, soll ich nochmal in einem Schnelldurchlauf erklären, was Scrum ist, so in 5 Minuten, wer würde sich dafür interessieren? Und doch ein paar Leute. Okay, dann werde ich mich bemühen, es so zu erklären, dass es vielleicht anders klingt, als man schon 1000 Mal woanders gehört hat. Und wer würde sich dafür interessieren, dass ich agil noch einmal versuche zu definieren? Bitte aufzeigen kurz. Weniger. Okay, dann werden wir das folgendermaßen machen. Ich habe da eine All-in-One-Folie. Vielleicht einmal ganz kurz, bevor wir da so reinspringen. Mein Name ist Sven Schweiger, wie man schon lesen konnte. Ich unterrichte am Technikum Wien seit 10 Jahren ungefähr, habe seit 7 Jahren oder 6 Jahren Agilität in den Vorlesungen im Programm. Da hat man von Scrum noch nicht viel gesprochen in Österreich. Und alle Kollegen haben mich damals ausgelacht, dass ich sowas unterrichte, was ja eh in Österreich, und jetzt muss ich diese Handhaltung dazu machen, nie funktionieren wird und kein Mensch wird drüber reden. Und was du den armen Studenten beibringst, das wird nie wen interessieren. Hat sich wohl gewandelt in der letzten Zeit. Und es gibt immer mehr Unternehmen, auch in Österreich, die sogar das ganze Unternehmenskonzept auf Agilität umstellen. Manchmal eignet sich das. Manchmal ist es aber so, dass es wie ein Hype ist. Das heißt, wir machen auch Scrum, weil es cool ist und weil es jetzt aktuell ist. Und das hat wiederum ein sehr hohes Potenzial, dass die Projekte dann scheitern. Nicht, weil Scrum so schlecht ist, sondern weil es entweder nicht gepasst hat oder weil man Fehler begangen hat. Und das Interessante, und das ist auch der Titel dieser Session, es hat sich sehr oft gezeigt in meiner Praxis, wo ich auch als Berater tätig bin, ich bin auch bei der CSS Geschäftsführer und wir haben auch eine IT-Beratung dabei, dass wir dann merken, wenn es bröselt, dann bröselt es wie im Kontaktsport. Darum habe ich es genannt, Scrum ist Rugby und nicht Golf, weil es wirkt sich immer aufs Team aus, wenn etwas passiert. Und da habe ich einige so Vorurteile oder Aussagen, die ich wirklich gehört habe in diversen Vorlesungen, Trainings, Gesprächen mit Partnern, Kunden, habe ich da aufgeschrieben und vorher verteilt und da werden wir uns dann näher drum kümmern. Hier mal schon schnell Einstieg, um es mal kurz zu machen, bei Scrum gibt es ein Ziel, 2 Listen, 3 Rollen, die Umsetzung pushen sollen und 4 Meetings. Grundsätzlich, die Basisprinzipien. Es gibt das Ziel, eine Software zu erstellen. Nochmal ganz wichtig, es geht um Softwareerstellung. Wenn man sich Scrum überlegt hat, hat man an Softwareprojekte gedacht. Wenn ich halt ein Haus damit bauen möchte, könnte es sein, dass es nicht passt. Also Achtung, wenn Sie Scrum für was anderes einsetzen wollen als für Softwareprojekte. Es geht, wir haben es schon getan, aber man muss halt dann aufpassen, ob die Agilität in dem Sinne eigentlich noch funktioniert. Die Idee ist, man spezifiziert etwas. Das, was spezifiziert wurde, wird hoffentlich der Kunde ein Gefühl haben, nämlich was er möchte. Er wird hoffentlich uns Tipps geben, was er möchte, sonst kriegen wir ein anderes Problem noch, das mit Scrum nichts zu tun hat. Ich brauche also eine Spezifikation, ganz klassisch. Das ist meine persönliche Ansicht auch und unsere Erfahrung. Diese Spezifikation muss zum Projekt passen, das heißt, sie muss vielleicht sogar sehr umfassend und groß sein, aber das Interessante ist, wir wollen drinnen keine Arbeitspakete lesen und keinen Weg, sondern wir wollen die Ziele lesen und das, was der Kunde braucht. Formuliert wird das in sogenannten User Stories. Da drinnen habe ich klassisch die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen und Rahmenbedingungen des Projekts formuliert als User Stories und die werden aus der Spezifikation heraus auf die Product Backlog List gesetzt. Das ist eine Arbeitsrückstandsliste, wenn man es auf Deutsch übersetzen möchte. Die große Liste hier, die man sieht. Der Product Owner ist auf unserer Seite das interne Spiegelbild des Kunden. Das heißt also, wir haben Eine sehr interessante Besonderheit, wir haben jemanden aus unserem eigenen Team, wenn wir der Auftragnehmer sind, der versucht zu lernen, wie der Kunde denkt, was der Kunde möchte und wie der Kunde entscheiden würde. Weil der ist nämlich viel besser verfügbar als der Kunde und den können wir ganz schnell mal fragen. Und wenn es der nicht weiß, dann hat er den roten Draht und kann sofort mit einem wichtigen Handy sofort anrufen den Kunden und der Kunde wird abheben. Weil er weiß, wenn mit der anruft, dann hebe ich ab, weil dann ist ganz wichtig. Das heißt, eine Kommunikationsspezialität, die wir hier sehen. Product Owner, internes Spiegelbild des Kunden. Dann gibt es noch zwei andere Rollen, den Scrum Master und das Scrum Team. Das sind Scrum Team sind die Menschen, die die Umsetzung dieses Projektes durchführen sollen. Und der Scrum Master ist ein Coach. Ich würde es nicht nur Moderator nennen, ich würde es einen Coach nennen, der das Team berät und immer versucht, das Keep It Going, nennen wir das so schön, des Projektes zu schaffen. Das heißt also, ein Projekt einmal, wenn es läuft, alles, was dazu notwendig ist, zu tun, damit das Team in Ruhe arbeiten kann. In Englisch sagt man auch oft Impediment Removement, also Hindernisse aus dem Weg räumen. Das sind lauter interessante Funktionen, die dieser Scrum Master hat. Im Detail kommen wir dann bei den Rollen noch dazu. Das Scrum Team setzt um. Funktionieren tut das so. Man hat das Product Backlog. Man hat ein Sprint Planning Meeting am Anfang jedes Zyklus. Das ist ein zyklisches Modell. In diesem Sprint Planning Meeting gibt es eine Vorpriorisierung der umzusetzenden User Stories vom Product Owner. Der wird sagen, was dem Kunden besonders wichtig ist. Das Team wird sich überlegen, was technisch besonders komplex ist und was technisch besonders wichtig ist. Und der Scrum Master und der Product Owner werden auch noch überlegen, was besonders riskante Dinge von diesen User Stories auf dem Product Backlog sind. Und sie werden die komplexesten, dem Kunden am wichtigsten und riskantesten für das Projekt als erstes machen. So was nennt man Fail-Early-Prinzip. Das heißt, wenn es kracht, kracht es hoffentlich bald. Vielleicht gleich nach dem ersten Sprint. Dann haben wir wenigstens wenig Geld verpulvert und wenig Zeit und können uns einen anderen Weg überlegen. Hiermit hätte ich auch Agilität schon erklärt. Ein wesentliches Prinzip. Ich kann relativ rasch sehen, wie es mir geht. Und zwar zyklisch, immer wieder. Und der Kunde sieht es auch. Und wir können was anderes auch tun. Das ist das Wichtige. Wir haben noch wenig Zeit verbraucht, wenig Geld verbraucht, um das zu tun. So werden dann Sprints durchlaufen. Diese Sprints sind maximal 4 Wochen. Sie sind immer gleich lang. Also ich entscheide mich am Anfang, dass ich das Projekt zum Beispiel in 3 Wochen Sprints abwickle. Dann habe ich alle 3 Wochen ein Sprint-Planning-Meeting, dann die Durchführung des Sprints und am Ende ein Demo-Meeting. Man nennt das auch Review. Da zeige ich dem Kunden, am besten dem Kunden wirklich, physisch anwesend, was wir geschafft haben. Das Team präsentiert das bei uns zum Beispiel. Und anschließend gibt es noch eine Retrospektive, wo besprochen wird, was gut und was schlecht gelaufen ist, um gleich im nächsten Sprint die Dinge zu justieren und besser zu machen oder anders zu machen. Das läuft so lange durch, bis entweder das ganze Product Backlog abgearbeitet wurde oder bis der Kunde irgendwo gesagt hat, stopp, passt, ich bin schon zufrieden, es ist wunderbar, wir können hier aufhören. Das wäre bei Aufwandsprojekten der Fall. Und damit komme ich zum letzten Ding, das ganz wichtig ist bei Agilität und bei Scrum. Das Fertig-ist-Fertig-Prinzip. Das funktioniert nur, wenn ich am Ende jedes Sprints fertige Software ausliefere. Fertig heißt jetzt nicht, ich habe es fertig programmiert. Fertig heißt, es ist Produktionscode. Was genau fertig heißt, das definiert man einmal am Anfang, bevor man das Projekt startet. Wir nehmen so einen A4-Zettel, drucken das aus. Die Leute haben das aufgepickt neben ihrem Platz, sehr oft mit Dick so ganz einfach picken, steht dann drüber, für dieses Projekt heißt fertig und dann steht da drauf. Es muss der tägliche Unit-Test gefahren sein, Regression-Tests muss es geben, weiß ich nicht wann, das steht ganz genau drauf. Fertig heißt auch, diese besondere Doku ist ausgefüllt worden, weil der Kunde braucht das und was auch immer dazu gehört. Ja. Mobile-App-Projekte zum Beispiel, ein Test auf einem Hardware-Gerät vielleicht, der dabei vorgeschrieben ist. Das heißt, man legt fest, was fertig ist und 90% fertig gibt es nicht. Es ist entweder fertig oder nicht fertig. So, wir haben jetzt einen extrem kurzen Durchlauf von dem Scrum gehabt. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte versuchen, dass wir die anhand der Fragen, die ich hier aufgelegt habe, beziehungsweise Behauptungen sind das teilweise oder Vorurteile oder sogar Fehlansichten, versuchen, den Rest von Scrum aufzurollen und zwar von der Seite, wo wir gemerkt haben, es funktioniert dort nicht. Oder man muss auf diese Punkte aufpassen, weil sonst funktioniert es nicht. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde exakt Zeit. Ich bin jetzt gespannt, wie viele von den Fragen ich durchbekomme. Und werde jetzt ganz einfach mal fragen, wer hat Lust, so eine Behauptung zu sagen und vielleicht auch gleich dazu zu sagen, warum sie oder er sich diese Frage gewählt hat. Kann sein, einfach weil ich zufällig vorbeigegangen bin. Kann aber auch sein, weil ich ein Problem hatte und das war so ähnlich und jetzt hätte ich gerne einen Tipp, warum. Ja? Ja.
Ist für uns so, wir haben schon ein bestehendes Produkt, das ist schon relativ viel Arbeit herum. Und wenn wir einwöchentliche Sprints machen, die User Stories sind relativ lang. Es muss zu 100% fertig sein. Ich kriege 50% User Stories nicht in einer Woche fertig.
Gut. Also bei Einwochensprints kommt man nicht zum Arbeiten. Jetzt hätte ich noch gern die mit der Hand draufgeschriebene Nummer, wenn es geht. 22. Dann werden wir versuchen, ob wir die hier erwischen. Es denkt, glaube ich, noch, oder ich habe es nicht erwischt. So. Gut. Ein paar Überlegungen, die ich mir noch als Anhaltspunkt, wenn diese Frage kommt, aufgeschrieben habe und die vielleicht auch für die Dokumentation nachher interessant sind, weil die Folien gibt es ja dann alle online. Im Grunde genommen ist unsere Erfahrung, dass Einwochensprints geeignet sind ausschließlich unter bestimmten Bedingungen. Und zwar, das Team muss sehr gut eingespielt sein, der Kunde muss wissen, worauf er sich einlässt, auch der Kunde muss genügend Zeit haben, um sich so oft etwas anzusehen. Und es muss einen Grund haben, warum man so extrem kurz arbeitet. Also ich würde extra eher nicht Einwochensprints empfehlen. Ich würde 2- oder 3-Wochensprints empfehlen aus der Praxis. Ausgenommen, man hat, und das ist eben die Begründung für Einwochensprints, zum Beispiel ein Feuerlöschprojekt. Das heißt, wir haben jetzt etwas, wo jemand schon nicht aufgepasst hat. Wir sind in einer Lage, wo wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding noch fertig wird, ist bei 10%, 20%. Was können wir tun, damit wir zumindest noch etwas Stabiles, was läuft, aber vielleicht mit weniger Features hinausbekommen, so damit also der Endkunde damit arbeiten kann. Und dann nutzen wir natürlich 4-Wochen-Sprint nichts. Dann muss ich schauen, wie kann ich hier noch koordiniert und ohne drauf loswurschteln schnell etwas lösen. Das wäre einer der beiden Gründe, warum wir 1-Wochen-Sprints machen. Der zweite Grund wäre, wenn man ein sogenanntes Truth and Trust Projekt macht. Der Name kommt von uns. Und zwar habe ich Folgendes gemerkt. Wir haben da jetzt ein Projekt gehabt vor kurzem, da ist ein Kunde ganz furchtbar eingefroren, indem er bei einer anderen Firma etwas liefern hat lassen, sich liefern, also gekauft hat, dort 40.000 Euro investiert hat und dann hat er am Ende festgestellt, dass das nicht funktioniert. Jetzt war der schon völlig fertig und hat gesagt, ich kann so, ich muss das liefern, ich habe meine Marketingkampagne angekündigt, was soll ich auch tun und war einfach generell der Meinung, man kann hier nichts mehr machen. Und dann habe ich gesagt, okay, die einzige Chance ist, die Wahrheit herausfinden und Vertrauen gewinnen mit dem Kunden. Nämlich die Wahrheit, was brauchst du jetzt wirklich und Vertrauen herausfinden, warum mit uns. Und dann habe ich dem Kunden gesagt, pass auf, wir machen Folgendes. Wir legen genau fest, was du gerne hättest in der ersten Woche, im ersten Sprint und wir überlegen uns, ob das technisch auch geht. Dann sagen wir das zu, wir zeigen dir das und wenn es dir gefällt, dann zahlst du uns etwas dafür. Und wenn es dir nicht gefällt, zahlst du nichts. Und dann haben wir das ein paar Sprints gemacht, Kunde war glücklich und ab dann haben wir dann überlegt, okay, und jetzt switchen wir beim nächsten Projekt auf ein 2- oder 3-Wochen-Sprint-Projekt. Das ist extrem stressig, es ist auch ein Overhead dabei gewesen, ein riesen administrativer Overhead, einfach um die Meetings vorzubereiten, aber in dem Fall hätte ich das Projekt nicht anders gekriegt. Also für sowas verwenden wir das. Wenn ich jetzt höre, man kommt nicht zum Arbeiten, es sind einfach viele User-Stories und ich stehe aber dann trotzdem, ich muss dauernd die Meetings vorbereiten und so, ja, das ist so. Das ist einfach so. Die Frage ist, gibt es dann einen Grund, warum Sie sowas einsetzen überhaupt mit dem Einwochensprint? Weil wenn nicht, dann würde ich es einfach nicht tun. Und wenn schon, dann muss man sich halt bewusst sein, dann schaffen wir nur wenige User Stories, aber sehr schnell und das hat dann eben den Grund, dass der Kunde etwas Bestimmtes damit tun kann. Sonst würde ich es einfach nicht machen. So, jetzt schaue ich noch kurz, ob mir hier noch was auffällt. Genau, die 4-Wochen-Geschichte, wenn wir schon bei der Sprintdauer sind. 4 Wochen ist für meinen Geschmack auch schon wieder zu lang. 4-Wochen-Sprints würde ich machen, wenn man große Projekte hat mit mehreren Teams, wo die Teams zum Beispiel asynchron arbeiten. Oder das eine Team den anderen Teams etwas liefert. Weil dann ist das auch wieder zu kurzfristig, um hier etwas zu planen. Da brauche ich eine Look-Ahead-Planung für die ganzen Einzelteams. Und dann sind lange Sprints wieder gut. Und noch ein letzter Tipp dazu. Wichtig ist bei Scrum, dass man einem Projekt möglichst viele Sprints hat. Also effektiv ist Scrum immer, aber effizient wird es ab dem 5., 6. Sprint, unserer Erfahrung nach. Das heißt, wenn ich wirklich effizient arbeiten möchte, brauche ich viele Sprints. Und wenn es jetzt nicht ein oder zwei Jahresprojekt ist, weil es so groß ist, dann ist die einzige Lösung, kurze Sprints zu machen. Nicht zu kurz, wegen einem Overhead, nicht zu lang, weil sonst die Feedbackphasen wieder verloren gehen, die tollen kurzen, die ich habe, also 2 oder 3 Wochen. Das wäre meine Antwort dazu. Gut, dann frage ich jetzt einfach, wer hat noch einen Wunsch, möchte was weiter wissen. Entweder dazu oder zu einem anderen Thema, zu einer anderen Frage. Ja?
Ich möchte gerne fragen, wie groß sollte eigentlich optimal ein Team sein?
Also wie groß sollte optimal ein Team sein? Da ist auch wieder die Frage, ein Team oder geht es um ein Team im Konglomerat mit mehreren Teams? Also wenn ich nur ein Team anwende, dann muss ich gleich noch eine zweite Frage damit verbinden, die vielleicht irgendwer genommen hat. Und zwar, Scrum geht nur mit kleinen Projekten. Irgendwo gibt es diese Frage. Vielleicht hat das irgendwer genommen. Ja, 15? Gut, dann lege ich das nämlich kurz hin. Folgende Problematik. Wenn ich mit einem Team arbeite, dann darf dieses Team auf keinen Fall zu klein sein. Das heißt, wenn ich weniger als, sage ich mal, 3 Leute habe, und einer davon ist schon Scrum Master, der mitarbeitet, sozusagen Halbzeit, weil da brauche ich keine Vollzeit-Scrum Master-Rolle, Halbzeit oder 30% Coaching plus Rest Mitarbeit und ein Product Owner dazu. Dann wäre das für mich das absolute Minimal-Setting, wo Scrum noch einen Sinn macht. Alles, wo weniger Leute drinnen sind, habe ich ja viel kleinere Projekte, wie soll ich denn da mehrere Sprints machen und wozu brauche ich Daily Scrum Meetings, um die Informationen weiterzugeben. Wenn es 2 Leute sind, können das nebeneinander am Rechner sitzen. Da mache ich Pair Programming oder sowas von mir aus, wenn ich ganz alternativ unterwegs sein möchte. Also das zahlt sich irgendwie nicht aus. Da gibt es noch den Punkt Requirements Creep, den ich dazu bringen möchte. Wir wissen, dass wenn ich hervorragend arbeite und sehr gutes Projektmanagement mache, dass trotzdem ein Requirements Creep da ist, also ein schleichender Funktionszuwachs oder eine Veränderung. Die ist zwischen, je nachdem welche Studien man nimmt, zwischen 1,5% und 5% pro Monat. Wenn ich also ein Halbjahresprojekt habe, sagt zum Beispiel die NASA laut einer etwas älteren Studie, dann hat man 40% mindestens an Veränderungen der Requirements, wenn man perfektes Projektmanagement macht. Wenn man keins macht, hat man 300% oder sowas in die Richtung. Das heißt, eigentlich müssten wir Projekte so schnell wie möglich durchziehen, weil dann kann sich der Kunde, auf Wienerisch gesagt, möglichst wenig Blödheiten einfallen lassen. Je kürzer, desto weniger dumme neue Ideen, nicht? Und desto weniger ist auch der Requirements Creep. Also wäre die Idee, kurze Projektdurchlaufzeit. Der Haken, wir brauchen viele Sprints, sonst ist Scrum wieder nicht effizient. Und jetzt die Antwort auf die Frage, wie groß sollte ein Team sein? Wenn ich es mit einem Team schaffen kann, Maximalgröße unserer Erfahrung 7, 8 Leute im Team, ein Product Owner, ein Scrum Master, dann lässt sich das noch auch mit der Kommunikation ganz gut machen. Wenn das in das Setting passt, hier können wir ein Projekt auch noch gut durchziehen und das ist eine gute Durchlaufzeit und das passt zum Projekt selbst, dann würde ich es mit so einem Team machen. Wenn ich jetzt sage, na, da komme ich gerade noch aus mit den 8 Leuten, eigentlich bräuchte ich 12 und eigentlich ist es schon an der Maximaldurchlaufdauer und so, dann würde ich eher auf 2 Teams splitten und dann auch nicht unbedingt wieder 2 Leute in einsetzen, sondern eher halb so groß, so in die Richtung, also so 5 plus 5, vielleicht ein Scrum Master für beide und ein General Product Owner. Und später kann man es ja skalieren, Scrum. Also falls das irgendwen interessiert, ich habe dann noch einige Folien da über Features Teams, Komponenten Teams und Skalierung der Richtung in ein paar hundert Mitarbeiter. Geht ja auch. Fazit, Scrum geht gar nicht für Minimalprojekte mit einem Aufwand von 1, 2 Personenmonaten oder so. Als Ganzes würde ich nicht einsetzen. Vielleicht nehme ich Elemente daraus, vielleicht mache ich mal Arbeitsrückstandsliste, aber Scrum als Ganzes durchzuziehen, das wäre einfach zu klein. Und Riesenprojekte, ja, da muss ich halt dann schauen, in welche Richtung ich skaliere. Ein Team würde ich genauso machen. Das ist unsere Erfahrung aus der eigenen Firma, aber auch mit Mitbewerbern und mit Kunden, die das selber im Haus einsetzen. Gut. Ja. Das wäre eigentlich alles, was mir zu dieser Frage jetzt akut eingefallen wäre. Gibt es eine weitere? Ja?
Ja, ich bin zärtlich gewählt mit diesem, ich muss dauernd in so viele
Mieten. Ja, da gibt es eine Geschichte dazu.
Bei uns in der Firma zum Beispiel, das heißt, das Hauptargument, warum das gerade nicht raus ist, weil es heißt,
super.
Die Leute kommen von 7 bis 9 in die Firma,
ja?
Da haben Freundinnen, die Krankenschwester sind,
ja.
Manche sind dann halt schon so richtig drin in der Arbeit, nach 3-4 Stunden, und manche kommen aber gerade erst, trinken in das Team und ja, wenn man dann um 10 Uhr das Meeting ansetzt, dann stört man manche. Wenn man um 7 Uhr das Meeting ansetzt, sind 2 Leute drin.
Mhm. Okay. Darf ich noch die Fragennummer haben, bitte?
Das wäre die 8.
Und zwar, ich habe mir das jetzt gleich notiert, ich sage noch eine Geschichte dazu. Diese Aussage hier ist mir von einer Masterstudentin gesagt worden in einer Vorlesung über agiles Projektmanagement, und ich habe die Gegenfrage gestellt, ja, welche Meetings denn? Worauf sie geantwortet hat, na, die Daily Scrums. Ich habe gesagt, Moment, irgendwas habe ich jetzt falsch verstanden, glaube ich. Daily Scrums dauern 15 Minuten, 20 Minuten, man stellt sich zusammen, trinkt nicht einmal einen Kaffee, sitzt nicht, so nennt man die auch Stand-Up-Meetings. Man stellt sich wohl in Ruhe zusammen und sagt einfach nur, was habe ich seit gestern getan, welche Hindernisse habe ich und was tue ich bis morgen. Und falls sich ein Kommunikationsbedarf für manche, für eine Untergruppe ergibt, mache ich nachher ein Spezialmeeting mit den Leuten, die es betrifft. So, 15 bis 20 Minuten. Nochmal, warum sind Sie in so vielen Meetings? Darauf sagt sie, naja, es ist eh nur 15 Minuten, ich habe nur 10 davon. Das erste geht um 8 Uhr los, das zweite um 9, das dritte um 10. Jetzt sage ich, was, wie viel Daily Scrums macht sie? Naja, in jedem Projekt, wo ich bin in 10 Projekten gleichzeitig. Womit ich wieder zu dem Punkt komme, Einwochensprints, und ich habe keine Zeit zum Arbeiten. Es gibt auch eine andere Variante, wir machen in unserer Firma 10 Scrum-Projekte. Ich bin einer von den Scrum-Leuten, der sich ja auskennt, und deswegen bin ich in jedem Scrum-Projekt. Auch dadurch kommt man nicht zum Arbeiten. So, ergänzend dazu die Uhrzeit. Auch das ist immer wieder ein Problem bei uns. Also wir haben lauter Informatiker, und die brauche ich, also vor 10 Uhr habe ich keine Chance, irgendwen wirklich kontinuierlich, dass alle da sind, außer ich mache irgendwie Sektfrühstück und alles gratis. Andererseits, wenn ich dieses Meeting am Nachmittag mache, dann ist es vielleicht zu spät, weil dann könnte ich ja, vielleicht muss ich wen anrufen, vielleicht muss ich ein Hindernis aus dem Weg räumen, dann sind die anderen, die ich dazu brauche, vielleicht nicht mehr da. Also bei uns hat sich eine normale Uhrzeit für Informatikerinnen und Informatiker, sprich 10 Uhr, halb 11 Uhr, 11 Uhr Vormittag als ideal erwiesen, nicht zu knapp ans Mittagessen, sonst kommt wieder der Hunger. Und das ist eigentlich okay. Da hat man vorher Zeit, sich vielleicht die Testergebnisse anzuschauen, falls man über Nacht Automated Builds, Daily Build Strategie fährt, irgendwelche automatisierten Tests, Unit-Tests in der Nacht fährt und dann schaut, wie das in der Früh ausschaut, dann kann man schon mal drüber schauen, dann wissen die auch schon, habe ich jetzt ein Problem oder nicht, und das kann noch in das Meeting einfließen. Also trotzdem, wenn man in einem Scrum-Team ist, dann ist ein Fixpunkt das Daily Scrum-Meeting. Also wenn da jemand nicht kommt, das geht gar nicht. Ich habe da einen der meistgeprobtesten Scrum Master von uns mit dabei, der dazuhört. Ich glaube, er wird einmal zustimmen. Er wird dann die Leute, glaube ich, irgendwie sehr stark sanktionieren, wenn die nicht da sind. Im positiven Sinne habe ich aber dann auch noch was Lustiges gesehen. Und zwar, wenn das Team schon mehrere solche Daily Scrums hinter sich hat, dann wird die Rolle des Scrum Masters und dieses Meetings, das wird ganz spannend, das wird nämlich anders. Also beim Hans-Peter habe ich gesehen, das reicht, wenn also das Team hier steht, dass er sich 4 Meter entfernt des Scrum Master auf den Tisch setzt und nichts tut. Die machen das selbst, die ziehen das in 15 Minuten durch, und wenn einer anfängt, ah, und da wollte ich euch noch was Cooles erzählen, dann grunzt er irgendwie oder hustet leicht und er sagt dann, na, weiß ich eh, soll ich jetzt nicht, mache ich nachher. Das heißt, diese Teams loslassen können, ist eine coole Geschichte. Die Teams schaffen das. Wenn er nicht da ist, wird es nicht funktionieren. Aber es reicht die pure Anwesenheit, und es wird ein ganz eingespieltes, automatisch funktionierendes Ding, dieses Meeting. Deswegen ein Fixpunkt in Scrum. Ich würde es zwischen 10 Uhr und 11 Uhr am Vormittag ansetzen. Es sollte immer die gleiche Uhrzeit sein. Wenn mal wer krank ist oder wirklich was ganz Wichtiges hat, Zahnarzttermin oder so, ist halt nicht dabei. Ja? Aber im Grunde genommen ist das ein Fixpunkt. Und der letzte Punkt dazu, es kann nicht sein, dass jemand sagt, ich habe heute keine Zeit für das Meeting, ich bin in einem anderen Projekt. Vorsicht, Scrum-Team-Mitglieder sollten 80% ihrer Arbeitszeit mindestens für dieses eine Projekt haben. Also 90 ist noch besser. Wenn die in mehreren Projekten gleichzeitig sind, dann funktioniert Scrum nicht. Leute, die in einem Scrum-Team sind als Umsetzer, dürfen nicht mehrere Projekte gleichzeitig haben. Sie können ein Hauptprojekt haben, das ist dieses Scrum-Projekt, das ist 80-90% ihrer Arbeitszeit, und den Rest, die 10-20, dürfen Sie noch nachwehen von anderen Projekten beseitigen, irgendwo was aushelfen im Support, E-Mails beantworten oder sich eine neue Technologie anschauen oder was auch immer. Aber es geht nicht hauptverantwortlich in der Umsetzung im Team zwei Projekte zum Beispiel gleichzeitig zu machen. Das führt immer zu einem Problem. In diesem Sinne, wenn man, da muss ich jetzt vielleicht auch noch nachholen, weil es noch zu dem Punkt gehört und auch, glaube ich, noch eine weitere Frage irgendwo beantwortet. Es gibt schon eine Möglichkeit, und zwar gibt es also mehrere Projekte, Leute zu haben, die in mehreren Projekten sind. Ich springe nochmal zu der Folie Nummer 3. Das ist mal ganz wichtig. Ich habe da eine Rolle in Klammer geschrieben oben, Spezialisten. Es gibt eine weitere Scrum-Rolle, die nicht im Scrum-Buch steht. Und zwar, zumindest nicht in jedem, und zwar die, dass es ja manchmal Leute gibt wie Webdesignerin, Datenbank-Experte, Usability-Engineer, was weiß ich, die nicht bei jedem Tagesmeeting dabei sein müssen und die ich nicht für das ganze Projekt brauche. Solche Leute sollten überhaupt nie Stammmitglied in so einem Scrum-Team sein, sondern das sind Expertinnen und Experten, die man für bestimmte Zeitbereiche bucht. Dann haben sie für dieses eine Projekt Zeit und dann machen die was anderes. Zum Beispiel 2 Tage in der Woche Datenbankgeschichte für dieses Projekt, 3 Tage in der Woche helfen sie irgendwem bei einer Übersiedlung eines Data Centers, was weiß ich. Die sollten einfach nie Kernteammitglied sein in so einem Scrum-Team. Das heißt, ich muss auch meine Organisation anpassen in Leute, die in solchen Teams sind. Dann haben die die Meetings, dann haben die auch kein Problem, dorthin zu kommen, und dann gibt's nichts, was wichtiger ist. Und die Expertinnen und Experten, die man phasenweise dazu bucht. Und die haben auch andere Sachen zu tun. Die können auch 10 Projekte gleichzeitig machen, wenn das für den Job, den sie machen, geht. Gibt es dann auch irgendeine Zusatzfrage oder so? Nicht. Warum macht man dieses Daily Scrum eigentlich überhaupt? Also es geht um einen Informationsaustausch. Es geht einfach darum, dass man, jetzt muss ich aufpassen, wo ich hinschaue, weil ich könnte da jetzt wohin schauen, wo ich weiß, dass es gerade einen Schmerz trifft, hier erinnern, dass ich versuche, möglichst Leute nicht in einem Meeting sitzen zu haben, wenn sie dort nicht wirklich etwas zu tun haben. Das heißt also, 20 Leute hinsetzen und 3 davon müssen was diskutieren. Das sollte man absolut vermeiden, weil das kostet Zeit und dann habe ich wieder keine Zeit, um was zu arbeiten in meinem 1-Wochen-Sprint oder 2-Wochen-Sprint. Das heißt, Daily Scrum, Information, tagesaktuell, was war los, was ist los für morgen, was tue ich jetzt wirklich, was ist wichtig. Dann komme ich natürlich drauf in dem Meeting, dass vielleicht 3 Leute ein Spezialmeeting machen müssten und 2 müssen sie nachher zusammensetzen und was testen. Ja, Gott sei Dank, das darf ich natürlich sagen in dem Meeting. Und dann sagt man, gut, dann nach dem Meeting geht's ihr 3 dorthin, ihr 2 dorthin und der Rest macht, was ihr so braucht. Es ist ja nicht verboten, 20 andere Meetings zu machen. Das sind die 4 Fixpunkte. Und das Daily Scrum soll helfen, Kurzinformation für alle und niemand wird aufgehalten, alle laufen zurück zur Arbeit, außer die, die wirklich ein Meeting brauchen. Und die machen dann bitte auch eines. Und wenn es eine Krisen-Meetings-Geschichte ist, dann soll vielleicht auch der Scrum Master helfen, dieses zu moderieren. Das ist die Idee dahinter. Gut, weitere Frage. Alle wunschlos glücklich? Glaube ich nicht. Wir haben noch 25 Minuten. Ja? Da habe ich mal eine. Ja? Ja? 20. Scrum. 21, okay. Das ist eine gute Frage, ich tippe da nochmal ein. So, jetzt müsste es gleich kommen. Also, Scrum erhöht den Druck aufs Team. Ja, am Anfang jedes Projekts ist das so. Und überhaupt, wenn es das erste Scrum-Projekt ist, das man macht. Man sollte bitte nicht gleich nach dem ersten oder zweiten Sprint aufgeben und sagen, Scrum ist nichts für uns. Das macht ja viel mehr Stress als jedes andere Projekt. Was sehr cool ist an der Agilität, ist Folgendes. Es verschiebt den Stress. Bei jedem standardmäßigen IT-Projekt passiert der Stress vor der Release. Weil da haben wir noch irgendwas vergessen, es ist ein Bug aufgetreten, uje, und dem Kunden, und wenn der das sieht und wir beeindrucken ihn nicht gleich, dann ist es eine Katastrophe. Bei Scrum haben wir laufend Releases, weil wir haben immer die gleiche Situation. Zu jedem Demo-Meeting haben wir im Prinzip eine Release. Es ist produktionsfertiger Code, er ist so getestet, wie es hier sein muss, und ich lerne den Kunden kennen. Hoffentlich. Darum lade ich ihn auch echt ein. Ich möchte nicht, dass da nur der Product Owner sitzt. Ich hätte gerne die Leute vom Kunden einmal kennengelernt, damit ich pro Demo-Meeting immer wieder sehe, wie sich die verhalten. Die kennen auch uns. Das heißt, das erste Demo-Meeting ist stressig und wahrscheinlich geht auch irgendwas schief. Und beim zweiten wird man sich besser kennenlernen, das funktioniert. Und dann habe ich eine Kurve, die vom Stress her so ausschaut, dass es am Anfang ein sich einspielen ist. Dann pendelt sich sein auf ein gleichmäßiges Level, wo immer ein bisschen beim Ausliefern, also beim Demo-Meeting vielleicht ein kleiner Peak drinnen ist. Und am Ende die richtige Release zum Freischalten, das ist Routine. Wenn ich es richtig mache, wird die echte Release am Ende Routine. Und dann habe ich eben nicht mehr diesen Stress-Hype zum Schluss und ich habe nicht mehr dieses, es muss auf einmal alles ausgeliefert werden und funktionieren. Auch der Kunde kennt mich schon und es ist viel angenehmer. Das heißt, ich schiebe den Stress vom Ende des Projektes, wo ich auch eigentlich nichts mehr tun kann dagegen, wenn er passiert, am Anfang. Und wenn irgendetwas am Anfang passiert, wo ich merke, das Projekt scheitert, dann habe ich immer noch das Fail-Early-Prinzip. Ich kann am Anfang noch was tun. Ich habe noch wenig Budget und wenig Zeit verpulvert und kann es anders machen. Ich merke auch, ob vielleicht so eine Release untauglich ist für die, also für, weiß nicht, das Testsystem untauglich ist für sowas. Ich brauche es ja ab einem gewissen Zeitpunkt zum Beispiel schon. Oder die Hardware, auf der ich das teste. Also wir haben die Chance mit Scrum, Release-Problematiken in die Mitte oder gleich ins erste Drittel des Projekts zu schieben. Nach dem ersten Sprint wird es meistens nicht gehen, ja. Aber ab einem gewissen Zyklus, dass ich wirklich echte Releases durchspiele. Und das wäre ein Vorteil. Das heißt, das wäre ein Grund für Stress und der zweite Stress, ja, Druck ist durchaus auch okay. Er muss nur klar sein, wann er anfängt und klar sein, wann er wieder aus ist. Weil sonst haben wir einen Dauerstress und das führt zu Burnout und ähnlichen anderen Krankheiten. Das heißt, Druck ist kein Problem, wenn ich weiß, okay, das ist für dieses eine Ding, das ich da mache, für dieses wichtige Meeting, für diese Pressekonferenz. Es beginnt hier und dort wird es aus sein. Und es muss dann auch so sein. Dafür muss auch Scrum Master und Product Owner sorgen. Aber dann ist das okay. Vielleicht noch eine Geschichte zum, was wir intern sehr oft diskutiert haben. Es gibt immer zwei Möglichkeiten bei User Stories. Ich gehe wieder zurück zu dem. User Stories sollen ja fertig sein beim Demo-Meeting. Was ist jetzt, wenn sich das Team vorne trotz allem Coachings zu viele User Stories ausgewählt hat? Und das geht sich halt nicht aus. So, dann bleiben wir beim ersten Sprint. 5 User Stories über, beim zweiten 3, beim vierten 7 und irgendwann habe ich einen Sprint, der aus übrig gebliebenen User Stories besteht. Kenne ich, habe ich öfters schon gesehen. Deswegen gibt es das bei uns zum Beispiel nicht. Wenn wir sowas durchziehen, dann wird dieser Sprint fertig. Diese User Stories werden fertig und wenn wir am Wochenende sitzen, werden der Product Owner und der Scrum Master gratis Pizza und Bier bringen, aber die Herrschaften sitzen am Wochenende, sie werden es umsetzen, sie werden es dem Kunden herzeigen und das nächste Mal werden wir uns gemeinsam so viel weniger wählen, dass es sich sicher ausgeht. Das ist auch das mit dem Stress am Anfang. Das heißt, wir ziehen das durch und wir versuchen, ein Level an gleichmäßigen Druck hinzukriegen. Da gibt es eine Frage. Ja, das ist jetzt der Punkt Vertrauen. Scrum funktioniert nur mit Vertrauen in beide Richtungen. Deswegen wird auch niemals einer unserer Scrum Master beim allerersten Sprint sagen, haha, ich bin ein Techniker, ich weiß das, ihr habt euch total übernommen, lasse euch jetzt einfahren. Der wird versuchen, sie dann auszureden. Der wird versuchen, sagen, pass auf, erster Sprint, wisst ihr, fertig ist fertig, lieber weniger wählen und die Wichtigen und wir wären fertig, schauen wir es uns mal an. Wenn sie es trotzdem wählen, dann haben sie es selber gewählt, Pech. Dann ziehen wir es durch, dann stehen wir zu unserer Entscheidung, alle stehen zu dieser Entscheidung und beim nächsten Sprint werden wir es gescheiter machen. Und wenn wir merken, und dazu kommen wir zu einem Problem, das aber nichts mit Scrum zu tun hat, dass sich wer auch immer das vorne angeboten hat, das Projekt, total verschätzt hat, kleine Werbung für meine Session am Nachmittag, Aufwandschätzung, wenn man sich total verschätzt hat und kein Budget mehr hat, dann wird man tun können, was man will, dann funktioniert es nicht, weder mit Scrum noch mit einem anderen Projektmanagementmodell, dann muss ich was tun. Dann muss ich zum Kunden gehen, muss sagen, ich Feature-Cutting, wir kaufen was zu und ersetzen einen Teil von der Software, irgendetwas Klassisches aus dem Projektmanagement, wie das Vorteil beim Scrum, ich komme wenigstens gleich drauf, nach dem ersten oder zweiten Sprint. Verstecken ist unmöglich. Also man kann sich nicht verstecken im Team, das geht nicht. Dazu ist es zu klein und jeder sieht, wie es weitergeht. Und man kann nichts verstecken dem Kunden gegenüber. Das ist auch gut so. Aber wie gesagt, Vertrauensgeschichte. Wenn ich so weit das bringe, dass die Mitarbeiter natürlich hergehen und sagen, na dann machen wir nur 3, weil die gehen sich sicher aus. Ja, ist dann eine falsche Unternehmenskultur. Da brauche ich aber auch niemanden aus dem Scrum-Bereich, da brauche ich einen Berater für Teamcoaching. Das meine ich jetzt ernst, ich arbeite wirklich mit einem zusammen, der ist von der Ausbildung her auch Familientherapeut. Das braucht man auch manchmal in der IT. Das funktioniert, das ist kein Scherz. Also systemische Interventionstechnik und ähnliche Dinge kann man da anwenden. Ja?
Ja.
Okay. Dazu folgendes. Ich ergänze das noch um eine weitere Aussage. Ich habe nämlich von jemand anderem gerade vor ein paar Tagen, wo ich das auch gemacht habe, gehört, ich kann doch nicht den Kunden jedes Mal zum Demo-Meeting bitten, weil der Kunde sagt mir, er hat keine Zeit für sowas. Das ergänze ich dann noch dazu. Ja. Das ist die andere Richtung. Also ich fange mal mit dem, der Kunde hat keine Zeit an, weil das führt uns dann dorthin. Wenn mein Kunde sagt, ich habe keine Zeit, mir das anzuschauen, was mir so wichtig ist und wo ich so einen Stress habe, damit ich es kriege, dann frage ich mich, wie wichtig ist dem Kunden genau dieses Projekt, das ich mache und wie wichtig sind alle Termine und wie verlässlich sind die, die er mir genannt hat. Also für mich ist sowas ein Yellow Light oder ein Red Light überhaupt einmal zu klären. Also grundsätzlich, Zeit haben sollte der Kunde. Der Kunde ist ja nicht eine Person, das sind ja mehrere Personen. Es muss ja nicht immer dieselbe Person sein. Es könnte ein Team sein, abhängig von dem, was ich da herzeige, dass verschiedene Leute kommen. Aber es sollten Kundenvertreter da sein, um die Wichtigkeit von dem Projekt einmal zu zeigen. So, jetzt habe ich die da und dann ist das ja toll, weil eigentlich ist dieses Demo-Meeting eine Art UAT. Ich habe einen User Acceptance Test alle 2 Wochen oder so. Und wenn ich mal die richtigen Leute einlade, dann kann ich auch jetzt für uns als Sicherheit zum Beispiel, vertragliche Sicherheit, wenn ein Kunde sowas gesehen hat und sagt, mir passt alles, ich finde alles wunderbar, bis auf die 3 Features, dann tut es ihm nachher schwer, wenn er am Ende sagt, mir gefällt die ganze Software nicht, ich wollte eigentlich was ganz was anderes und ich zahle euch jetzt gar nichts. Ja? Weil diese Meetings protokollieren wir mit und die schicken wir auch, die Protokolle an den Kunden. Das haben wir getan, das haben wir gesehen, gibt's noch irgendwas. So, jetzt entdeckt der Kunde 3 Dinge, 3 neue und sagt, ich hätte aber jetzt gern das, das und das. Gut, sage ich immer noch, wäre besser, er sagt es jetzt, als er sagt es zum Schluss bei einem klassischen Projekt vor der Auslieferung, was ja eine Katastrophe wäre. Das heißt, ja, wir entdecken es dort und jetzt kommt die Kunst. Der Product Owner, der ja mein interner Ansprechpartner, also mein internes Spiegelbild des Kunden ist, hat jetzt den Auftrag, mit dem Kunden darüber zu reden. Was tun wir jetzt? Tun wir sie neu auf die Product Backlog Liste oder es ist nur eine Umpriorisierung zum Beispiel, sind Features, die dir zuerst nicht wichtig waren, jetzt wichtig geworden? Gut, welche anderen sind dir jetzt weniger wichtig geworden? Oder verändert sich das Projekt, das heißt, es wird insgesamt mehr, dann werden wir mehr Budget und oder mehr Zeit brauchen. Lieber Kunde, was tun wir? Du, lieber Kunde, entscheidest jetzt. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt mit der Product Backlog Liste. Die allein am Anfang hätte mir nicht gereicht. Natürlich brauche ich eine Spezifikation, wo ich mir jetzt mit dem Kunden hinsetze und sage, schau, spezifiziert war es so nicht. Dann weiß ich einmal, ist dem Kunden das klar oder nicht? Sonst muss ich schauen, diskutieren halt, die üblichen Geschichten halt, ist es drinnen, ist es nicht drinnen. Und dann kann ich es auf eine der nächsten Sprint Backlog Listen setzen, jedenfalls auf Product Backlog. Die Frage ist halt, was lasse ich weg, wenn es ein Festpreisprojekt war? Wenn es ein Aufwandsprojekt ist, umpriorisieren und anders machen. Und ich habe es wenigstens gleich erkannt. Ein Punkt noch vielleicht, ein Argument, irgendwer hat da, oder habe ich, glaube ich, einen Zettel, sowas wie, ist es sinnvoll, wenn Scrum Master und Product Owner auch Technikerinnen und Techniker sind? Da gibt es ein Plus und ein Minus dazu. Wenn sie Technikerinnen und Techniker wären, dann hätte der Product Owner jetzt die Chance, zum Kunden zu sagen, pass auf, dieses eine Feature, das du da jetzt sagst, ich meine, ich muss unser Team noch fragen, aber ich habe das Bauchgefühl, das ist sehr komplex. Ist dir das jetzt wirklich wichtig oder nicht? Weil wenn ja, dann schauen wir uns das näher an. Wenn nein, und dann sagt der Kunde oft, nein, ich hätte nur geglaubt, das geht gleich in einem Aufwaschen, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Das heißt, der versucht vorne schon, man muss aufpassen jetzt, auszureden dem Kunden Dinge, die ihm nicht wirklich wichtig sind, sondern einfach nur zufällig, weil es heute so ein Meeting ist, jetzt auf den Tisch gekommen sind. Wenn es aber wichtig ist, dann darf man sich natürlich nicht ausreden, sondern muss man mal schauen, was ist der Grund und Gott sei Dank haben wir es jetzt entdeckt und nicht am Projektende. Weil jetzt können wir ja noch was tun. So würde ich das einfach sehen. Ja?
Wie geht man da mit so Kleinigkeiten um? Manchmal kann man das auch prüfen, vor allem eine Formulierung, das hätte vielleicht Fahrzeile werden und so. Ich kann eigentlich nicht auf die Product-Fetting, ist das jetzt mal.
Das sind jetzt, also wir haben User Stories und wir haben Tasks. Irgendwann werden letztendlich die User Stories zu Arbeitspaketen, auch bei Scrum. Nämlich genau dann, wann sie es wer nimmt, der Franz, der Peter, der Herbert, nimmt sich dieses Arbeitspaket und macht es. Und dort letztendlich müssen die Dinge irgendwie reinkommen. Wir verwenden zum Beispiel den Team Foundation Server, um unsere User Stories zu verwalten. Die sind dort auch wirklich reingeschrieben. Das können ganz viele sein. Das können 1000, 1500, 2000, 5000 User Stories sein. Spätestens, wenn Sie auf das Sprint-Backlog kommen, sind Sie sehr feingranular und wenn es dann dort Spezialanmerkungen gibt, dann kommen die dort dazu. Ja? Also es wird dort spätestens aufgeschrieben, weil das verwenden auch die Leute im Visual Studio auf der Seite, um zu schauen, was tue ich heute und was wähle ich mir heute. Und wenn ich nicht mit so einem Tool arbeite, ein heißer Tipp, funktionieren Moderationskarten so in dieser Größenordnung oder so, so halbes A4 und man tut halt vorhin die User-Story draufschreiben und wer es macht zum Beispiel und hinten schreibt man diese Spezialgeschichten drauf auf die Magnettafel heftend und derjenige, der es nimmt und umsetzt sich dann hinten, ah ja, das war noch zu tun. Und natürlich, wenn der Kunde jetzt im Demo-Meeting draufkommt auf diese Geschichten, dann muss ich das auf das Sprint-Backlog des nächsten Sprints, wenn es dort sinnvoll ist, draufsetzen. Oder jedenfalls vermerken, dort, wo es dann umgesetzt wird. Hinpfuschen, irgendwas ausprobieren, mitten im Sprint etwas verändern oder etwas justieren, tun wir nicht. Wenn ich natürlich jetzt auf eine, also in der Praxis, wenn der Entwickler jetzt gerade auf was draufkommt, wo er sagt, hier ist eine Auslassung in der Spezifikation, ich weiß es nicht, soll ich den Button links oder rechts machen, ich habe keine Ahnung. Dann geht er zum Product Owner und sagt, lieber Product Owner, schau, ich verstehe das da nicht, wie soll ich es denn tun? Und wenn der Product Owner das auch nicht weiß, dann wird der Product Owner sehr wohl jetzt versuchen, den Kunden zu erreichen. Das heißt, du, wir waren jetzt gerade da dabei, kannst du mir das noch sagen. Ja? Das ist so was anderes, als wenn er es beim Demo-Meeting entdeckt und sagt, jetzt hätte ich noch gerne eine Änderung. Das wären so die Unterschiede. Ja, wir haben noch 12 Minuten, so wie ich das sehe. Ja? Ja, bitte. Ja, super, das gibt's. Irgendwer hat das, darf ich die Nummer wissen? Product Owner und Scrum Master in einer Person und er heißt dann Project Owner oder so. Nummer 7? Nummer 7, da habe ich schon die wildesten Bezeichnungen dann auch gesehen für diese Rolle. Also, nein, bitte nicht machen. Ganz großes Problem. Warum? Meiner Erfahrung nach sehr einfach erklärt. Der Product Owner ist das interne Spiegelbild des Kunden. Er soll also vertreten, was der Kunde möchte. Der Kunde möchte gern seine wichtigen User Stories möglichst schnell umgesetzt haben und will, wenn er Änderungen hat, diese auch umgesetzt sehen, will sein Budget eingehalten haben und so weiter. Der Scrum Master soll dem Team helfen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Er soll das Team coachen, dass es die richtige Workload hat und er soll get it going und keep it going machen. Das heißt, wenn Probleme auftreten in diesem Verständnis zwischen das, was der Kunde denkt und das, was wir liefern können, dann versucht der Scrum Master sein Team zu verteidigen und das zu machen, was möglich ist und der Product Owner natürlich den Kunden. Das heißt, diesen Konflikt ziehen wir herein zu uns ins Unternehmen, weil das unsere eigenen Mitarbeiter sind, aber das sind oft gegensätzliche Ansichten. Auch kleine Details, realisieren wir die Funktion so oder so. So, und dann sind es zwei Personen, die diskutieren miteinander. Es ist wahnsinnig gut, wenn man zwei Leute nimmt, die sich super verstehen, die auch befreundet sind, die gut diskutieren können, die einmal streiten können miteinander, aber die das aushalten. Das in eine Person zu kombinieren, da habe ich immer das Gefühl, soll ich jetzt das vom Kunden oder von meinem Team durchsetzen? Dann hänge ich wahrscheinlich am Kunden und diktiere wieder mein Team, was tun soll und damit habe ich kein Scrum mehr. Damit bin ich ein kommandierender, autoritärer Manager, der dort versucht, aber das geht auch noch und das machen wir schon noch, aber ihr dürft eh Scrum machen. Das funktioniert nicht. Dann ist es nicht Scrum. Also ich würde es nicht kombinieren. Was machbar ist, ist, ein Scrum Master darf umsetzen, darf im Team mitmachen, aber Moderationsgeschichten muss man aufpassen, er sollte seine Meinung in Meetings immer als letztes sagen, sonst haben wir einen Herdentrieb. Vor allem, wenn es ein erfahrener Entwickler oder eine erfahrene Spezialistin ist. Und man sollte versuchen bei der Schätzung, dass auch sie ihre Schätzsachen bei Planungsbuch oder so als letztes sagen. Sonst schließen sich vielleicht alle dieser Meinung vom Scrum Master an. Das wäre nicht gut. Und die zweite Geschichte wäre noch Product Owner. Das ist normalerweise eine Vollzeitrolle. Also da ist man ja mit dem Kunden oft in Meetings, muss die koordinieren und wenn ich für 4, 5 verschiedene Kunden, die eh schwer zu koordinieren sind, Meetings koordinieren muss, wäre ich wahnsinnig. Und dann verwechsel ich auch die Projekte vielleicht im Kopf. Also ein großes und ein bisschen was dazu noch im Vorspezifizieren ist sicher möglich, aber Product Owner für mehrere Großprojekte wird nicht gehen. Und was wir auch noch machen, ist, wir versuchen die zu switchen. Also man ist mal ein Jahr lang, macht man das zum Beispiel, und irgendwann reicht es einem dann, weil ich mag den Kunden nicht mehr sehen, ich mag jetzt einmal einfach wieder vor dem Rechner sitzen und programmieren. Bei uns sind Leute, die diese beiden Rollen hier haben, sind Technikerinnen und Techniker mit Zusatzerfahrung. Und dann versuchen wir die zu rotieren. Gibt es noch eine Zusatzfrage zu dem? Also ist meine Erfahrung, ja, kombinieren ist nicht gut. Das würde ein Hauptprinzip von Scrum verwaschen, diese Zwei-Personen-Trennung, Kundenverteidigung und Teamverteidigung oder Coaching oder Vertreten der Meinungen. Ja?
Ja? Ja, ich habe eine Zusatzfrage, und zwar, wenn jetzt das Verfahren ist, dass ich jedenfalls drei Teammitglieder habe, was für eine andere Methode wäre denn besser, wenn ich jetzt trotzdem sage, ich möchte mehrere Interessen, dann kann ich ein Projekt ausgeben, dann wird sich der Kunde das anschaut und bin jetzt gleichzeitig sowohl Projektleiter als auch Entwickler und Tester, aber
also Entwickler und Tester höre ich nicht gern, außer man testet das, was der andere Entwickler gerade entwickelt hat. Den eigenen Code testen, die Wahrscheinlichkeit ist gering, die Fehler zu finden. Das ist wie mit dem Text in meinen Folien, wenn ich sie mir selber anschaue, ich hoffe, ich habe heute keine drinnen, dann finde ich sie nicht. Also ich würde mal grundsätzlich Rolle Tester und Developer, wenn man zu zweit ist, überhaupt überlegen, ob man nicht wirklich sowas wie Pair-Programming macht. Also Vier-Augen-Prinzip auf einem Monitor oder so. Das sind sicher interessante Dinge, die man sich anschauen könnte. Da hast du dann wieder, ja, aber das ist unproduktiv, da sitzen dann zwei Leute und einer tippt nur und so. Ich selbst habe es bei uns im Team noch nie gemacht. Ich kenne aber andere Teams, die sagen, das stimmt nicht, das ist sehr wohl produktiv und das ist sehr effizient, das muss ich halt einspielen. Aber es funktioniert. Also ich würde mir vielleicht das mal anschauen, ein bisschen die Prinzipien, die aus dem Extreme Programming kommen, sowas wie eben das Pair-Programming davon, wenn es wirklich ganz kleine Zweier-Teams oder so sind. Und ansonsten würde ich einfach, und das funktioniert bei Scrum, Elemente von dem Scrum herausnehmen, die mir taugen und die verwenden. Ich darf mich nur nicht verlassen, dass das Scrum als Ganzes dann mal funktioniert. Also zum Beispiel Daily Scrum Meetings zu machen, weil ich immer irgendwen dazu brauche, der auf dem gleichen Wissenslevel sein soll, ist eine gute Sache. Muss ich nicht mit Scrum kommen. Wir haben andere Projekte, wo wir solche Daily Meetings machen, aber die nicht mit Scrum abgearbeitet werden. Und eine Arbeitsrückstandsliste zu haben, wenn es primitiv ist, Excel-Listen, wo ich mir meine User Stories einfach aufschreibe und die abhackerl oder irgendein System, muss ja, also natürlich Team Foundation Server, super, ich kenne andere Firmen, die verwenden Jira oder irgendwas anderes, muss es nicht Microsoft sein, natürlich auch, gibt es einen ganzen Haufen Tools dazu. Wunderbar. Also solche Rückstandslisten zu nehmen und zu sehen, wie geht's uns und auch damit so eine Art Burndown-Chart zeichnen zu können. 20 haben wir aufgeschrieben, 7 haben wir schon erledigt und sich auszumachen, was heißt erledigt. Solche Prinzipien zu verwenden, ist super. Da muss ich halt dann nicht diese 2-Wochen-Sprints genau oder sowas einhalten. Man muss halt schauen, dass zu dem, was man sich ausmacht, und das ist immer so in Projekten, zu dem muss man stehen und das muss man halten. Sonst ist halt drauf loswurschteln und das funktioniert weder mit dem Wasserfallmodell noch mit Scrum. Das ist also dann vielleicht weniger ist mehr und das weniger aber durchziehen. Das wäre so die. Ansonsten gibt es andere agile Sachen, also XP gehört dazu, Extreme Programming, das hat nicht nur was mit Pair Programming zu tun, da gibt es ganz viel, viel mehr. Das ist ein ganzes Projektmanagement-Konzept. Es gibt die ganze Crystal-Serie an verschiedenen Modellen für Agilität. Da gibt es auch schöne Bücher drüber, könnte man sich auch anschauen. Und generell gibt es dann noch ganz komische Ansätze. Man hat zum Beispiel versucht, ein V-Modell agil zu machen. Das ist das V-Modell XT, in dem man es mehrfach durchläuft. Da gibt es auch für und wieder für solche Ideen. Aber einfach mal eine Suchmaschine anwerfen und mal agil eintippen und Projektmanagement, da wird man Tonnen finden. Ja? Okay, also wir... Ja, jetzt ist die Frage, ist mein Key-Account auch gleichzeitig der Product-Owner oder nicht? Weil auch das könnte ich wieder trennen. Das kommt jetzt darauf an, wie groß ist dieser Kunde für mich und habe ich dort mehrere Projekte laufen oder nicht? Wenn ja, dann brauche ich ja mehrere Product-Owner eigentlich. Dann hätte ich eher einen Key-Account plus Product-Owner. Und am Ende des Projektes, wenn das abgeschlossen ist, jemand anderen zu nehmen wieder für ein neues Projekt, wäre ja eigentlich kein Problem. Wenn das jetzt immer wieder das Survey ist, frage ich mich, sind das noch Projekte? Weil Projekte haben ja einen Anfang und ein Ende und ein definiertes Ziel und so weiter. Oder ist das definierte Leiharbeit oder sowas ähnliches? Das mit Scrum zu machen, wird auch nicht gut funktionieren wahrscheinlich. Also das habe ich mir ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, das müsste ich mir überlegen, da traue ich mir jetzt gar nichts sagen dazu. Aber wenn es wirklich Projekte sind, also Anfang, Ende, Lieferdatum, Budget, Ressourcen, was halt alles so dazugehört, warum nicht am Ende des Projektes jemand anderen nehmen? Ich meine, dass man das jedes Jahr switcht, ist eh schwierig. Ja? Aber wenn nach 5 Jahren irgendwann der Burnout schon knabbert, dann ist es nicht gut, die Leute als die Hauptansprechperson beim Kunden zu haben, weil das wird nicht gut funktionieren. Weil das ist ja eine Konfliktlösungsposition natürlich auch. Wenn es wo bröselt, bröselt sicher beim Product Owner oder beim Scrum Master, wenn es Team intern ist. Die sollten bitte schon auch solche Skills haben, wie man damit umgeht. Also auch ein Klassiker im Projektmanagement predigen viele meiner Kollegen irgendwo an welchen Hochschulen oder so oder in der Schule vor allem auch, ja, Projektmanagement heißt, man muss die Probleme auf der sachlichen Ebene lösen. Aber wenn ich ein Problem auf der persönlichen habe, kann ich es auf der sachlichen nicht lösen. Ich kann es halt nur mit Projektmanagement nicht lösen. Vielleicht brauche ich Mediation dazu, ich brauche irgendeine Therapieform vielleicht, wenn es wirklich schon eine Krankheit ist dazu. Ich muss halt dann schauen, hoppla, da bin ich in eine Situation gelaufen, da geht's so nicht mehr. Welches andere Werkzeug brauche ich und welchen Handwerker dazu? Also, ja, wenn ich nur einen Hammer habe, schaut alles wie ein Nagel aus, der gute alte Spruch. Und das funktioniert nicht im Projektmanagement. Weil ich knüppel's dann nieder und das geht vielleicht einmal und dann nie wieder. War das ein bisschen? Ja? Okay. Wir haben noch 4 Minuten. Geht sich noch eine aus? Ja? Oh, ja, das war die letzte, glaube ich, oder? 24, gut. Okay, passt gut zum Schluss. Der Grund, warum es, also da gibt es ein interessantes Prinzip. Da gibt es dieses Prinzip der Pigs und der Chickens. Ich weiß nicht, ob das wer kennt, das ist den Urzeiten von Scrum, wo es eben die Hühner und die Schweine gibt. Das ist der Witz mit dem, ein Huhn und ein Schwein wollen ein Restaurant gründen und dann suchen sie einen Namen und das Huhn schlägt vor Ham and Eggs. Und das Schwein sagt, na das ist super, du kannst immer wieder neue Eier legen und ich werde einmal zu Schinken verarbeitet. Und das ist es eigentlich auch. Das Scrum Team plus Product Owner plus Scrum Master sind die armen Schweine, die Verantwortung haben dafür und deswegen, wenn es kracht, kracht es dort. Das heißt, die nehmen sich das auch sehr zu Herzen, fällt mir auf. Mehr als sie müssten sogar. Manager sind Chickens. Manager haben eine interessante Rolle bei Scrum. Da gibt es den Flip, nennt man das auch, das wird ganz selten beschrieben. Das ist eine Umkehrung der Managementrolle. Normal kommt ein Projekt irgendwo aus der Managementposition heraus. Ein Manager kommt und sagt, liebes Scrum-Team, hier habt ihr dieses Projekt zu eurer Verantwortung, macht's das. So, und jetzt passiert der Flip, die Umkehrung der Rolle. Jetzt ist das Team verantwortlich und das Management wäre eigentlich laut Scrum dazu verantwortlich, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit dieses Team in Ruhe genau das machen kann, was es soll. Und nicht zu sagen, du, ich borg mir morgen die Kollegin oder den Kollegen aus eurem Team, weil ich brauche das für ein ganz wichtiges anderes Projekt. Wenn ich dann in meiner Firma nur mehr wichtige andere Projekte habe, werde ich keines fertig kriegen und damit habe ich wieder eine Unzufriedenheit beim Kunden, das funktioniert wieder nicht. Zumindest mittelfristig. Also, das heißt, mein Tipp, Management, wenn ich Scrum im Unternehmen habe, sollte auch wissen, was Scrum ist und warum es funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und die dürfen bei mir, Managementrollen dürfen gerne zuschauen kommen zu jedem Daily Scrum Meeting. Am besten, sie tun das auch und hören zu, weil dann brauche ich kein Management Reporting mehr. Sie kriegen die Information aus erster Hand, haben sie tagesaktuell, dauert nur ein paar Minuten zum Zuschauen. Der Haken ist halt, sie dürfen dort nichts reden. Aber sie dürfen, wenn in dem Team wer sagt, übrigens, unsere Rechner sind so langsam, ich sitze jeden Tag ungefähr 20 Minuten, ich habe mir das aufgeschrieben, bis ich den blöden Rechner starte, mir geht die Zeit verloren, müsste der Manager eigentlich aufschreien, sagen, kein Problem, ich kaufe euch morgen neue Rechner. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Vertrauen. Die Leute würden nicht, guter österreichischer Satz, dieses typische österreichische Gesudere haben. Ich sage, ich beschwere mich nicht über meinen Rechner, wenn es nicht wirklich ein Problem ist. Aber wenn es eins ist, heißt das, es ist ein Problem. Bitte, lieber Manager, liebe Kollegin, hilf mir. Und die sollen sagen, okay, ich vertraue dir, wenn du das sagst, hast du ein Problem? Und dann tue ich das auch. Natürlich muss man das auch wieder zwischenmenschlich in Diskussionen, aber so diese Frage, brauchst du es wirklich, wenn man wirklich sagen, das ist eine Katastrophe und ich kann nicht arbeiten, die gilt nicht. Das ist eine Umkehrung der Rolle. Und das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss für heute. Oft ist es so, dass Scrum als einzelne Insellösung in einem Unternehmen nicht funktioniert, wenn nicht das Management erstens sich committed dazu, also auch zu Schenken verarbeitet wird, wenn es nicht funktioniert und mit dabei ist mit der Geschichte. Und zweitens, wenn man vielleicht die Organisation an manchen Stellen ein bisschen justiert, damit die Kultur und die Organisationsform überhaupt passt zu agilen Projekten. Im Extremfall, indem man die ganze Organisation so umstellt, dass sie agil funktioniert und dass alle nach diesen Prinzipien arbeiten. Das ist was, was ich in Österreich noch eher selten gesehen habe. Der amerikanische Kultur neigt da eher zu solchen Sachen dazu. Damit wäre ich auf die Minute fertig, glaube ich, 20 Sekunden oder sowas noch in die Richtung. Ich habe ja noch einen Vortrag heute am Abend, die eine der letzten Sessions, wo es um Aufwandschätzung geht. Ich habe auch dort ähnliche damit verbundene Themen. Also ich kann dort auch gern weitermachen mit solchen Fragen und natürlich in der Zwischenzeit bin ich die ganze Zeit da. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe nachher auch gern für Einzelfragen zur Verfügung. Danke.